Ja, ich grüße euch ganz herzlich und freue mich, mal wieder hier zu sein in Unterjettingen. Viele bekannte Gesichter auch, aber besonders auch die seien gegrüßt, die ich nicht kenne oder die mich nicht kennen. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Albrecht Wandl. Ich bin verheiratet, wohne in Weilheim-Teck. Das ist da am Eichelberg gegenüber. Ich war 11 oder 12 Jahre, das müsst ihr jetzt nachrechnen. Ich war, ich sage es mal, 11 Jahre Pastor im Christusbund und bin dann ans Bibelstudienkolleg zunächst als Leiter. Ich war 17 Jahre lang Direktor und bin jetzt Dozent für Kirchengeschichte und praktische Theologie. Ich glaube, dass ich am Bibelstudienkolleg so meine eigentliche Berufung gefunden habe. Leute zuzurüsten für Gemeinde und Mission. Und jetzt gucke ich zurück auf, keine Ahnung, 25 Jahre, glaube ich, Bibelstudienkolleg, wo ich Leute unterrichtet habe im Wort Gottes, in der Kirchengeschichte, aber auch, wie sie es ganz praktisch umsetzen. Und jetzt sieht man, wo die überall sind und was die machen. Und wie sich das, was wir ihnen mitgegeben haben, in aller Bescheidenheit, wie sich das multipliziert. Es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie Leute, wie sich das Wort Gottes, wie sich die Botschaft multipliziert. Es gibt unter den BSKlern aber auch nicht wenige, die durchs Leiden gegangen sind oder noch gehen. Ich würde mich sogar tendenziell, aber nur tendenziell dazu zählen, dass nicht alles glatt gelaufen ist. Manche kennen mich und kennen auch die Umstände in unserem Leben, meiner Familie. Das war nicht alles nahtlos glatt. Da war tatsächlich Leiden dabei. Und wenn wir jetzt so eine Umfrage unter euch machen würden, ist bei euch alles glatt gelaufen? Manche würden vielleicht sagen, die noch ein bisschen jünger sind. Naja, ich bin gerade so richtig, gebe gerade richtig Gas in der Karriere und das funktioniert auch. Wenn ich die Älteren fragen würde, ich glaube, es wäre keiner dabei, der sagt, ich habe noch nie gelitten. Vielleicht sogar um Christi willen. Ich habe das sogar in Deutschland erlebt, dass wir nicht verfolgt wurden, das ist ein großes Wort, aber dass meine Familie, vor allem meine Kinder als 4- und 5-Jährige tatsächlich körperlich leiden mussten, weil der Vater Pastor war. Das tut weh. Ich weiß bis heute nicht genau, was dieses Bedrängtsein, was das genau war. Meine Tochter sagt, Papa, du musst nicht alles wissen. Und das ist wahr. Und das ist gut so. Aber man fragt sich ja, warum ist das Leiden so ein zentraler Punkt in der Nachfolge? Ihr habt das heute zum Thema gewählt. Ich habe es ein bisschen eingeschränkt. Gottes Nähe im Leiden und Alltag, so heißt euer Thema für heute. Ich habe es aufs Leiden beschränkt. Das andere wäre zu viel gewesen. Was hätte ich noch sagen sollen? Aber warum ist das so eine Art Geheimnis, dass wer Jesus nachfolgt, dass bei dem das Leben oft problematischer wird? Dass das oft ins Leiden führt. Das kann eine tatsächliche Verfolgung sein, von der ist bei uns noch nichts zu sehen. Ich bin Kirchenhistoriker, da hast du da ein bisschen einen Einblick, wie das so sich über die Geschichte und auch heute entwickelt hat. Wir sind noch in einer sehr privilegierten Situation. Aber das ist ja nicht nur die Verfolgung, sondern das sind ja auch ganz andere Leiden. Da entscheidet sich jemand, Jesus nachzufolgen und wenige Wochen darauf bekommt er eine Krebsdiagnose. Oder ganz andere Dinge. Ich weiß, dass in eurer Gemeinde das Leiden auch einen deutlichen Platz in den vergangenen Jahren eingenommen hat. Wie ist das? Warum leiden Christen in der Nachfolge? Das Geheimnis liegt vielleicht darin, dass wir überlegen, wem folgen wir denn nach? Dem leidenden Gottesknecht. Dem folgen wir nach. Und weil wir dem Leidenden nachfolgen, führt das Christsein in ganz vielen Fällen ins Leiden. Wir haben im letzten Jahrhundert, ich würde mal sagen, in den zwei Dritteln des letzten Jahrhunderts und bis hinein in unser Jahrhundert, hat sich eine Theologie entwickelt, die hat vertreten, dass alles so glatt läuft. Manche kennen es, das ist das Prosperity Gospel. Wohlstandsevangelium. Genau, Wohlstandsevangelium. In ganz umfassender Weise. Ist es so, dass ein Christ dann irdischen Segen hat, irdischen Wohlstand hat, bis ins Geld hinein? Ich kenne Leute, die haben gesagt, wenn wir Christ werden, dann werden wir auf einmal große Autos fahren und große Häuser haben. Das stimmt im Raum Stuttgart, explizit im Raum Böblinger, aber vielleicht auch nicht mehr lang. Aber ist das so? Nein, es ist nicht so, natürlich. Aber in unseren Köpfen hat sich da was verdreht. Dass wir sogar in der Zwischenzeit glauben, wenn wir Christ sind, also dass manche das glauben, wenn wir Christ sind, dann haben wir Anspruch, dass hier auf dieser Welt alles glatt läuft. Ich kann es euch nicht anders sagen, aber das Gegenteil ist der Fall. Und weil das Gegenteil der Fall ist, ist das der deutliche Beleg, dass wir dem leidenden Christus nachfolgen. Ich habe mich für einen Text für heute entschieden. Es sind insgesamt 4 Kapitel. Der 2. Timotheusbrief, keine Sorge, ihr kommt zum Mittagessen. Aber das ist für mich ein Text, wo das erste Mal so richtig das Leiden reinknallt in die Gemeinde Jesu. Und wo wir dann so bestimmte Essenzen aus jedem Kapitel rausziehen, wo ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt. 2. Timotheus, was ist da passiert? Die Christen haben eigentlich ganz angenehm gelebt. Sie sind ein bisschen gedisst worden, sagt man heute, also ein bisschen benachteiligt. Es ist auch über sie gelästert worden, aber sie durften ihre Gottesdienst halten. Es war eigentlich alles im Butter. Man durfte reisen, man musste keine Angst haben. Klar ist mal einer zusammengeschlagen worden, aber das war halt so. Das sind auch andere zur damaligen Zeit. Man war eigentlich ganz glücklich, wie sich das entwickelte, so die Gemeinde Jesu. Und dann brach in einer Millionenstadt, damals 1,3 Millionen Einwohner, brach ein furchtbares Feuer aus. 2/3 der Stadt wurden vernichtet. Es war unfassbar grausam. Wir wissen gar nicht, wie viele Menschen da ums Leben gekommen sind. Wer nicht ums Leben gekommen ist, waren die Christen. Weil die Christen haben auf der anderen Seite gewohnt, des Flusses, der durch diese Stadt bis heute fließt. Und das Feuer geht nicht über einen Fluss. Ja, also das war schon ein bisschen auffällig, gell? Und die wohnten dann auch ein bisschen außerhalb der Stadt noch, an einer Ausfallstraße, da ist das Feuer auch nicht hingekommen. Da waren genügend Felder dazwischen. Alle haben gelitten, nur die Christen nicht. Das war schon ein bisschen eigenartig. Vielleicht haben die Christen sogar gespottet und gesagt, guck mal, grad recht, dass denen, die uns jetzt auch manchmal so von der Seite angemacht haben, dass denen jetzt auch mal dreckig geht. Jetzt brennt der ganze Vergnügungstempel. Die großen Arenen, oder die große Arena in dieser Stadt. Und dann, auf einmal hat sich der Wind gedreht. Und die Leute haben kombiniert. Der Kaiser hat kombiniert und hat gesagt, naja, das sind Christen, die sind nicht umgekommen. Und die haben sich mies verhalten, unseren Göttern gegenüber. Das waren die Menschenverachter in unserer Gesellschaft. Das waren die Fundamentalisten, das waren die, die die immer eine andere Meinung hatten, die einen anderen Lebensstil hatten, die haben die Stadt angezündet. Die wollten sich rächen. Die haben nicht die Götter angebetet und deshalb haben die Götter das Feuer über uns gebracht. Und dann begann die erste große Christenverfolgung der Gemeinde. Zu der Zeit waren zwei Männer in dieser Stadt, in dieser Millionenstadt, ihr wisst schon, Rom. Und diese zwei Männer waren da eingesperrt. Was passiert? Was passiert, wenn Verfolgung ist? Zwei Dinge, die einen werden ganz grausam verfolgt und hingerichtet. Ich erspare euch, wie die damals hingerichtet wurden. Und ich wäre wahrscheinlich bei denen, die als Erste fliehen, die abhauen. Und damit bringen sie noch mehr Leiden über die, die bleiben. Über Paulus, der blieb. Der war im Knast. Der lag in Ketten. Der konnte nicht fort. Im Gegenteil, der war deportiert worden in das Gefängnis nach Rom. Der Paulus, der so viel für Christus gearbeitet hat, der bis ans Ende der Welt gekommen ist, bis nach Spanien. Und jetzt das. Alle haben ihn verlassen. Sein Leiden ist groß. Sogar seinen Mantel, sein Outdoor, Schlafsack, Mantel, Regenschutz, alles was, hat er alles vergessen. Er hat furchtbar gefroren. Keiner hat ihm Essen gebracht. Das war nicht so wie heute im Gefängnis, dass es ein gutes Frühstück gibt, ein leckeres Mittagessen und Abendessen auch noch und dazwischen Snacks. Nein, weil alle geflohen waren, hat er gar nichts zu essen bekommen. Wer sollte es ihm auch bringen? Und das Leiden war sehr groß. Und in dieser Situation schreibt Paulus einen Brief, einen Hilferuf. Ein Hilferuf an die Christen. Wieso seid ihr abgehauen? Ich bin furchtbar einsam. Ich brauche euch doch. Jetzt in dem Moment, wo das Leiden so groß ist, lasst ihr mich allein. Wisst ihr, genau das findet heute auch noch statt und erfahren wir. Wenn es drauf ankommt, dann sind die oft, die ganz fromm geredet haben, die so als die sogenannten Glaubenshelden sich drapiert haben, die verlassen uns. Im Leiden, selbst im Leiden um Christi willen, kann man furchtbar einsam sein. Was macht der Paulus? Er schreibt diesen Brief an seinen Sohn Timotheus. Ich bin ein bisschen der Meinung, er hat ihn adoptiert, also zumindest geistlich adoptiert, aber auch als sein Nachfolger. Und in diesem Brief, da schreibt er im ersten Kapitel, und das müsst ihr ein bisschen weitermachen, im ersten Kapitel schreibt er, denn Gott hat uns nicht was gegeben. Gott hat uns etwas vorenthalten. Das hat die Gemeinde nicht. Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben. Jetzt kommen gleich Leute und sagen, ja, Moment. Wie war das in Johannes, jetzt hören wir die Bibelstelle nicht ein, 16,33. Wie war das? Da steht doch, in der Welt habt ihr, steht nicht drin. Übersetzungsfehler von Luther, da muss man aufpassen. Da steht drin, in der Welt habt ihr Leiden. In der Welt habt ihr Bedrängnis, das steht drin. Wir haben nicht den Geist der Angst. Der Geist der Angst, der kriecht so hoch, der ist eigentlich gar nicht so recht begründet. Das ist so eine Panik, die aufkommt. Und ihr merkt das manchmal, wenn ihr so in unsere Gesellschaft schaut, so diese eigentlich gar nicht berechtigte Panik, eine Angst auf sehr hohem Niveau. Christen sind nicht bei denen, die als Erste Panik schieben, wenn es heiß wird. Ich kann euch nichts anderes sagen. Diesen Geist haben wir nicht. Das bedeutet nicht, dass wir nicht ab und zu Angst haben. Aber den Geist der Angst, Als Antriebsfeder sozusagen in unserem Leben, den haben wir nicht. Und deshalb, liebe Geschwister, lasst uns nicht die Ersten sein, die, wenn es heiß wird, Angst haben. Wir hatten schon so Momente, wo die Christen die Ersten waren, die Angst hatten. Und die dann entweder groß kragelt haben oder die sich zurückgezogen haben. Gott hat, und da steht was Wichtiges, uns nicht gegeben. Weißt du, wenn du als Einzelner unterwegs bist im Christsein, dann kommt dieser Geist der Angst. Dann kriecht das in dir hoch, wenn es brenzlig wird, wenn es ins Leiden geht. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass da das uns steht. Uns als Gemeinde. Gemeinde ist kein Schmelztiegel der Panikmache oder der Angst. Gemeinde ist ein Ruheort für die, die leiden und vielleicht sogar Angst haben, wenn sie allein unterwegs sind in der Welt. Gemeinde ist der Ort, in dem das Leiden und die Angst einen Hoffnungsschimmer hat. Nicht nur einen Hoffnungsschimmer, sondern die Hoffnung überhaupt. Sondern der Geist der Kraft, Sprengkraft. 250 Jahre später, nachdem der Rom gebrannt hatte, da durften die Christen ihr Christsein ganz frei leben. Und nochmal 50 Jahre später, oder muss ich rechnen, 70 Jahre später, waren die Christen, die die anderen Angst gemacht haben, weil das Christentum Staatsreligion geworden ist. Und das hat gehalten bis ins letzte Jahrhundert hinein. Christen sind keine, die Angst machen, sondern Christen sind die, die in dieser Welt kraftvoll ihr Christsein leben. Trotz des Leidens oder gerade wegen des Leidens. Der Liebe. Ich habe das lange genug jetzt gehört, dass gesagt wird, die reden immer von der Liebe. Wir müssen auch vom Gericht reden. Erstens ist Gericht Liebesrede. Bewahrt ja, das ist keine Verurteilung. Gericht, das in dieser Welt verkündigt wird, ist keine Verurteilung, sondern das ist Werben für das Evangelium. Kehrt um und glaubt dem Evangelium. Und zum anderen, du hast wunderbar gesagt, steht in Matthäus 5, wir sollen Salz und Licht sein. Damit ist die Liebe gemeint. Nimm das doch auch mit in die Verkündigung. Ich lehre ja Predigtlehre. Und ich entdecke, wie Predigten gehalten werden, ohne dass das Wort Liebe auch nur einmal fällt. Das hätte Paulus nicht fertiggebracht. Ich lese einen Kinderkatechismus und ich blättere ihn durch und lese den interessiert. Und da kommt vieles, was den erhobenen Zeigefinger ist. Aber es kommt das Wort Liebe so oft wie im Grundgesetz vor. Wisst ihr, wie oft im Grundgesetz das Wort Liebe vorkommt? Einmal in dem Wort Kriegshinterbliebene. Ja, müsst ihr ein bisschen denken und dann merkt ihr, da kommt es vor. Kriegshinterbliebene. Es kann es nicht sein, das ist etwas Zentrales. Wir sollten bekannt sein als die, die Liebe. Unter Besonnenheit. Im Leiden nicht der Aufschrei, sondern im Leiden die Besonnenheit. Schäme dich also nicht des Zeugnisses für unseren Herrn. Das geht ja mit einher, dass man sagt, jetzt machen wir Verweidungstaktik. Jetzt schämen wir uns, jetzt die Frommen da im Herdweg, das sind ein bisschen schräge Typen, da gehöre ich nicht dazu, obwohl ich dazugehöre. Ich schäme mich meiner Geschwister. Nein, schäme dich auch nicht des Zeugnisses für unseren Herrn. Sag's doch in aller Selbstverständlichkeit. Wenn andere Religionen angucken, die ihre Angehörigen, mit welcher Selbstverständlichkeit, die zu ihrer Religion stehen und es sogar äußerlich sichtbar ist. Warum schämen wir? Warum haben wir so ein Schamverhalten? Ich auch. Ich will wieder ein bisschen tapfer sein. und auch nicht meiner, seines Gefangenen, sagt Paulus, sondern leide mit mir für das Evangelium. Wer für das Evangelium ist, leidet. Gott gibt dazu die Kraft für das Leiden. Er hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Christus ist berufen worden vor Grundlegung der Welt. Und wer zu ihm gehört, der ist in Christus und deshalb auch berufen. Was ganz groß ist, ist etwas, was ich gar nicht begreife, weil ich kann doch nicht vor der Schöpfung denken. Aber dein Christsein hängt nicht an dir, auch nicht an dem, was du tust. Sondern die hängt an Christus vor Grundlegung der Welt. Und weil du in Christus bist, kann dir nichts mehr passieren, was das Heil betrifft. Es kann dir nichts mehr passieren. Ich habe mir persönlich Fragen gestellt. Ich habe mir überlegt, ob ich es umformuliere, weil ich eigentlich sage, bitte bringt in den Predigten nicht immer Fragen, die gleichzeitig so appellativen Charakter haben. Aber das sind Fragen, die ich mir selber stelle. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch auch diese Fragen stellen. Ich habe mich gefragt, wo schäme ich mich meines Glaubens oder meiner Glaubensgeschwister? Nicht am BSK. Das sind ausschließlich Fromme. Aber wenn ich unterwegs bin in der Nachbarschaft oder bei Freunden, die noch nicht im Glauben sind, die sich übrigens sehr in Grenzen halten, wo schäme ich mich meines Glaubens, meiner Glaubensgeschichte? Wo deute ich Leid falsch? Wo deute ich das Leid als etwas, was nicht zu meinem Leben gehört? Wo will ich fliehen, so wie die damals, statt Gottes Nähe anzunehmen? Und zu sagen, Herr, wenn du da bist, dann habe ich den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Ich habe Angst, aber ich habe meine Glaubensgeschwister. Und die nehmen mir die Angst, weil es dein Leib ist. Das war übrigens mein erster Punkt. Das geht einfach nicht, dass ich da mich von irgendwelchen Präsentationen leiten lasse. Der erste Punkt war, Gottes Nähe im Leiden annehmen. Ich will es annehmen. Ja, es gehört dazu. Und ich darf mal denen sagen, die vielleicht ein bisschen älter sind, ich weiß gar nicht, ob es nur die sind, das Leiden wird nicht weniger im Alter. Und die Einschläge derer, die abberufen werden in die Ewigkeit, die werden kommen näher. Letzten Montag ist einer aus unserer Gemeinde einfach nicht mehr aufgewacht am Morgen. 64 Jahre alt. Ich werde dieses Jahr 63. Wisst ihr, was einem da durch den Kopf geht? Ja. Auf einmal denkst du, ja, ich habe immer so groß geredet. Ich will auch in die Ewigkeit. Ich weiß, wohin ich sterbe. Und jetzt? Gottes Nähe im Leiden und auch im Abschied nehmen, annehmen. Mein zweiter Punkt, Gottes Nähe im Leiden erfahren. Gottes Nähe im Leiden erfahren. Da schreibt Paulus dann im Kapitel 2, Vers 3, leide mit mir, also lädt er Timotheus ein, Einladung zum Leiden, Mitleid, nicht Mitleid. Das ist was anderes. Mitleiden. Leide mit mir. Solidarisier dich nicht nur in Worten mit mir, sondern in der Tat. Praktisch hieß das, Timotheus, komm nach Rom, selbst wenn du dann verbrannt wirst oder ans Kreuz geschlagen. Leide mit mir. Als ein guter Soldat Christi, keiner, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will, dass sein Heerführer mit ihm zufrieden ist. Und wer an einem Wettkampf teilnimmt, jetzt sind die Athleten dran. Ja, gerade waren es die Legionäre, jetzt sind es die Athleten. Und wer an einem Wettkampf teilnimmt, erhält den Siegeskranz nicht, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Die muss er kennen. Ja, wer Fußball spielt und nach den Regeln des Handball der vorwärts geht, der wird wahrscheinlich nicht den Pokal davon tragen. Ja, also man muss dann Regeln spielen. Der Bauer, der die ganze Arbeit tut, soll als erster seinen Teil von der Ernte erhalten. Ach, was ist das? Ein Bauer, der muss Geduld haben. Ich komme aus der Landwirtschaft. Ja, mein Großvater, auch meine Onkel zusammen haben Landwirtschaft umgetrieben. Und ich weiß, wie das ist, dieses Warten. Ich war immer ungeduldig und konnte nicht warten. Wir haben drei Bilder, Soldat, Athlet und Bauer. Der Soldat, der wird mit dem Leiden ganz praktisch konfrontiert. Wenn ein Soldat sich nicht voll auf das konzentriert, dass er sich schützt, dass er tatsächlich das tut, was er soll, der gefährdet die ganze Legion, also oder die ganze, was ist das, Kohorte dann? Warum? Wie haben sich die Soldaten zur damaligen Zeit geschützt? Die haben die sogenannte Schildkröte gemacht. Was ist das? Die haben ihre Schilde genommen, die an der Seite standen, also an der Seite aufgestellt, die vorne waren, vorne aufgestellt und die hinten waren, hinten aufgestellt. So, jetzt konnten aber von oben immer noch die Pfeile reinfliegen, deshalb haben die in der Mitte standen, ihre Schilde über sich gehalten. Und dann ist sowas entstanden wie eine Schildkröte. Könnt ihr es euch ein bisschen vorstellen? So. Wenn jetzt da einer losgegangen ist und gesagt hat, naja, ich verkaufe jetzt Eis. Übrigens, es gab Eis zu der Zeit. Ich verkaufe jetzt Eis oder Süßigkeiten oder Früchte mit einem Bauchladen. Was soll das? Wir haben so viel Schilde, das reicht doch. Ich kann mal einen runternehmen oder von der Seite wegnehmen. Was wäre passiert? Das wäre das Einfallstor gewesen. Es gilt, sich auf das zu konzentrieren, ohne Angst zu haben, sondern weil das die Aufgabe eines Soldaten ist. Weil das ein Zeichen seiner Treue zu seinen Mitkämpfern ist, dass er einfach Schild hochhebt. Treue unter Druck. Der Athlet. Der Athlet, der muss die Regeln kennen. Also der sollte wenigstens sich mal informiert haben, wie wird in meiner Sportart, was sind da die Regeln, und er sollte auch wissen, dass er sich vielleicht nicht gerade dopen sollte. Ja, weil dann trägt er vermutlich auch nicht den Sieg davon. Und ein Athlet braucht Disziplin. Was ich übrigens nie hatte, deshalb bin ich sportlich immer eine Flasche geblieben. Ja, da muss ich ja trainieren, das ist ja furchtbar. Ich habe das auch manchmal gemacht, einen Tag, zwei Tage. Letztes Jahr war ich ins Fitnessstudio eingeschrieben. Ich habe das immer ganz groß dann verkündigt. Ja, ich gehöre auch zu einem Fitnessstudio. Da haben die Leute gesagt, toll, ich war aber nie dort. Meine Frau hat gesagt, kriegst du dann am Ende des Jahres eine Spendebescheinigung für den. Das finde ich, haben wir abgemeldet. Aber ein Athlet braucht eine gewisse Disziplin. Der muss leiden. Im Training. Training als ein Leiden, das aber zum Erfolg führt. Und da muss man sich gegenseitig helfen. Und dann der Bauer. Der ist mir vielleicht am sympathischsten und gleichzeitig eine Herausforderung. Der Bauer braucht Geduld. Meine Eltern haben das erzählt und an der Hochzeit sogar vorgelesen. Kindheitssprüche und so. Ich muss wohl mal so Salatsetzlinge gesetzt haben. Schön eingepflanzt im Gärtle, wie man das bei den Kindern hieß. Manche haben es vielleicht auch gehabt. Und da standen meine Salatsetzlinge. Toll. Ich habe sie gegossen am Abend. Am nächsten Tag guckt meine Mutter dahin. Sie sieht keine Salatsetzlinge mehr. Und sie haben mich gefragt, wohl, also ich erinnere mich nicht daran, ich muss da relativ jung gewesen sein. Und sie fragt mich, wo sind deine Salatsetzlinge? Ich habe gesagt, die habe ich rausgerissen, die waren schon tot. Jetzt sind die lahm geworden, wie so Salatsetzlinge an sich hatten. Und ich habe gedacht, am nächsten Tag müsste doch ein Salatkopf da drin sein. Ja. Also das prägt so ein bisschen meine Ungeduld. Ja, vielleicht seid ihr genauso, die Ungeduld, die wir haben. Wieso entscheidet er sich nicht für Jesus? Wieso ändert sich mein Leben nicht? Wieso hört das Leiden nicht auf? Sei geduldig, reiß das Leiden nicht zu früh raus, wie ich meine Salatsetzlinge. Die Frucht kommt. Und für die Frucht, das fand die Arbeit der Landwirtschaft so toll, für die Frucht war ich nicht verantwortlich. Jetzt weiß ich auch, da kann Dünger und da kann Hacker und was man da alles macht. Und das kann ich ja alles machen. Aber für die Frucht selber, für das Hervorkommen der Frucht, ist Gott verantwortlich. Manche sagen, die Natur, so ein Blödsinn. Ja, Natur bringt doch nichts von sich hervor. Sondern Gott. Für die Frucht bist du nicht verantwortlich, aber für die Geduld, für das Bleiben. Was ist denn, wenn wir nicht treu sind? Was ist mit denen, die weder treu wie die Soldaten, noch diszipliniert wie die Athleten und schon gar nicht geduldig wie die Bauern sind? Was ist mit denen? Vielleicht sogar die, die im Leiden oder in der Begegnung mit anderen Christus verleugnen. Was ist jetzt mit denen? Ich höre es immer wieder, dass die dann abgefallen sind und dass die dann nicht mehr glauben. Was ist mit denen, die die Gemeinde verlassen haben? Obwohl sie fest geglaubt haben, als treue Christenmenschen bekannt waren. In unserem Abschnitt steht da für mich ein unwahrscheinlich tröstlicher Vers. Ich wäre in meinem Christsein schon verzweifelt, wahrscheinlich hätte ich sogar schon hingeschmissen. Und ich sage das nicht nur rhetorisch, wenn es diesen Satz nicht gäbe. Und dieser Satz lautet, wenn wir untreu sind, nicht diszipliniert, nicht treu, nicht geduldig, vielleicht sogar Christus verleugnet haben, so wie ich. Was ist, wenn wir das gemacht haben? Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. Wenn du wirklich Christus gehörst, Jesus, ja, ich gehöre dir. Ich nehme dich als Herrn an. Ich lebe jetzt in dir und du in mir. Wenn du das gemacht hast, dann wird er dir nie untreu werden. Gar nie. Denn, und das sagt Paulus jetzt im Folgenden, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott würde sich verleugnen, wenn er dir untreu würde. Und das geht nicht. Gott kann sich selber verleugnen, so selber sich zum Judas werden. Also hört auf. Nein. Das tut er nicht. Aber die Voraussetzung ist, dass du zu ihm gehörst. Du zwingt ja keinen. Ja, zwingt ja keinen. Das sind die angesprochen, die geflohen sind, die untreu geworden sind, die verleugnet haben, die irgendwas bezahlt haben, dass sie da den Kopf aus der Schlinge und den Leib aus dem Feuer gezogen haben. Die sind gemeint. Also jetzt bildlich gesprochen in der Zeit des Brandes von Rom. Das ist aber kein Freibrief. Sondern das ist ein heiliges Erschrecken. Dazu bin ich fähig, dass ich untreu werden kann. Das Wort Treue, Pistis, ist das gleiche Wort wie für Glauben. Ich bin imstande, ungläubig zu werden als Christ. Aber er glaubt an mich. Er glaubt an dich. Drittens, Gottes Nähe im Leiden bewahren. Aber euch alle, die in der Gemeinschaft mit Christus Jesus ein frommes Leben führen wollen, willst du das? In der Gemeinschaft mit Christus ein frommes Leben führen, willst du das? Ist das dein Anliegen? Weißt du, was denn kommt? Genau zuhören. Alle, die das wollen, werden verfolgt werden. Der Luther übersetzt, müssen Verfolgung erleiden. Nachfolge Christi, Gemeinschaft mit Christus und ein frommes, ein ihm wohlgefälliges Leben führen, zieht das Leiden nach sich. Ich würde schon mal so ein bisschen die Nagelprobe sagen, wenn du noch nie wegen deines Glaubens Gegenwind erfahren hast, dann wäre das jetzt für mich ein Grund, zumindest mal nachzudenken. Bitte jetzt nicht das Leiden suchen. Manche machen das, die gehen dann morgen in den Arbeitsplatz und sagen, der da neben mir steht, am Computer, an der CNC-Maschine oder wo ihr dann immer steht, den muss ich jetzt evangelisieren. Und das macht er dann 2 Stunden lang und dann kommt der Chef und sagt, hey, die 2 Stunden kriegst du nicht bezahlt. Dann ist das kein Leiden für Christus, sondern das ist Dummheit. Ja, und wir sollten nicht aus Dummheit leiden, sondern wirklich um Christi willen. Wie ist es mit den bösen Menschen? Böse Menschen und Schwindler dagegen werden immer mehr in das Böse hineingeraten. Glaubt doch nicht, dass diese Welt besser wird. Das ist ja auch so etwas, was in unseren Köpfen da rumgeistert. Besonders Ende des 20. Anfang, also jetzt halt in diesen Zeiten. Dass wir, wenn wir uns in diese Gesellschaft investieren, wenn wir sozusagen ein frommes Leben führen, dass irgendwann die Gesellschaft sagt, oh, das ist aber so toll, jetzt werden wir gut. Dass auf einmal nur noch gute Menschen um uns rumzischen. Nein, es wird immer schlimmer mit den bösen Menschen. Sag nicht ich, sagt Paulus. Und das, was er sagt, ist Wort Gottes. Also, du kannst eigentlich ganz locker, wenn da irgendein Politiker da holdreht oder sonst in deiner näheren Umgebung, wenn es da böse Menschen oder Schwindler gibt, also solche, die betrügen und lügen und das ihr Machtmittel ist, kannst du locker sagen, normal. Voll normal. Sie sind betrogene Betrüger. Es gibt keine Betrüger, die gute Betrüger sind, sondern Betrüger, Schwindler, solche, die nicht nach den Werten und Grundsätzen der Schrift, die sind immer betrogen. Arme Kerle, betrogene Betrüger. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt und wovon du dich überzeugt hast. Du weißt, von wem du es gelernt hast. Denn du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, die dich weise machen können zum Heil durch den Glauben an Christus Jesus. Jede Schrift, oder besser gesagt, hier steht die ganze Schrift. Ich habe es korrigiert, in der Übersetzung war es falsch übersetzt. Die ganze Schrift ist als von Gott eingegeben, eingehaucht, nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung deines falschen Lebensstils, zur Besserung. Wenn der Arzt schneidet, macht er das nicht, weil er Spaß am Schneiden und am Schmerz hat, den du dabei empfindest, sondern weil er dich heilen will. Und genauso ist es hier gemeint. Zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Erziehung ist niemals Strafe. Findet ihr nie in der Bibel. An 2 Stellen könnte man es meinen, aber mit 2 Stellen kann man kein Prinzip eröffnen in der Bibel. Hier steht Paideio. Erziehen, wie ich ein Kind erziehe. Mit großer Geduld. Mit großer Geduld. Und mit Liebe. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet ist, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Drittens, Gottes Nähe im Leiden bewahren. Wie bewahre ich das jetzt, dass ich da bestehe im Leiden, dass ich nicht verzweifle, dass ich nicht abhaue, dass mir nicht alles zu viel ist. Wie bewahre ich das? Nicht mit Reiß dich zusammen. Übrigens auch nicht mit Appellen im Gottesdienst. Ich erlebe das, dass wir vor allem appellative Predigten haben. Noch eine Aufgabe, noch eine Aufgabe, noch eine Aufgabe. Und gehst du heim und gelingt dir wieder nicht. Nächsten Sonntag noch eine Aufgabe, noch eine Aufgabe. Hör doch auf. Jesus sagt es ganz anders. Bleibe in mir. Bleib am Weinstock. Wie die Reben am Weinstock bleiben, dann wirst du viel Frucht bringen. Wie mache ich das? Indem ich im Wort Gottes verwurzelt bin. An keiner Stelle bist du Christus näher, als wenn du sein Wort aufschlägst und persönlich für dich liest. Näher kannst du Christus nicht sein. Selbst wenn da Lieder gesungen werden oder gebetet wird, selbst wenn das da in den Finger kribbelt, das ist völlig egal. Du bist Gott nicht so nahe, wie wenn du sein Wort aufschlägst und es liest und umsetzt. In diesem Sinn. Es ist die beste Leidensprophylaxe und auch im Leiden das beste Heilmittel. Nicht, dass das Leiden verschwindet, sondern dass du das Leiden ertragen kannst, dass du selbst im Leiden eine frohe Hoffnung hast. Den nächsten Bibeltext lasse ich aus, sonst wird es lang. Das ist sowieso schon. Aber ich möchte euch noch die Geschichte eines Mannes erzählen unter dem Thema Bewahren, Gottes Name, Leiden, Bewahren, der die Nähe Gottes tatsächlich bewahrt. Also Paulus hat es natürlich bewahrt, Paulus. Aber dann gab es da den Onesiphorus. Jetzt einfach mal fragen, vielleicht habe ich bei euch das schon mal gefragt. Ich bin so viel unterwegs, da weiß ich nicht. Wer kennt die Geschichte von Onesiphorus? Nicht von Onesimus, das ist ein anderer. Onesiphorus. Meldet euch ruhig, habt keine Sorge. Wenn ihr die Geschichte von Onesiphorus kennt, meldet euch. Ein wunderbarer Mann. Das ist verrückt. Die steht in der Bibel und kein Mensch kennt sie. Ja? Die steht im 2. Timotheus, kein Mensch kennt sie. Und das ist eine Geschichte von einem Mann, der im Leiden sogar noch den anderen im Blick hatte. Also ich muss es erzählen. Und Onesiphorus, das war einer, der ist zum Glauben gekommen in Ephesus. Nach Ephesus übrigens ging dieser Brief, der 2. Timotheusbrief. Also der Onesiphorus, der war in Ephesus und hatte dort eine Hausgemeinde. Also die Gemeinden waren damals so aufgebaut, dass das Häuser waren, natürliche Familien, um die sich noch andere versammelt haben und so eine neue, eine Familia Dei, eine Familie Gottes gegründet haben. Und der war da also, man könnte sagen, so der Pater Familias, der Vater dieser Familie, dieser Hausgemeinde. Familie und Haus ist im Griechischen das gleiche Wort. So, und jetzt bekommt er die Nachricht, von wem auch immer, vielleicht von Timotheus, der Paulus ist im Knast. Ja, warum? Weil er Christ ist. Und weil den Christen in Rom gerade alle verfolgt, getötet werden oder fliehen. Und dann hat dieser Onesiphorus aufgrund dieser Nachricht, hat er kombiniert. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie es war, das kriegen wir so nicht raus, aber entweder hatte er geschäftlich in Rom zu tun oder er hat gesagt, also wenn alle fliehen, dann ist der Paulus ja total allein. Dann leidet er ja furchtbar unter dieser Situation. Dann steht er vielleicht kurz vor seiner Hinrichtung, was gestimmt hat. Dann muss ich hin, dem muss ich helfen. Und jetzt müsst ihr euch das so bildlich vorstellen, alle Christen sind so aus Rom raus und einer ist nach Rom rein, Onesiphorus. Kranker Mann, oder? Jetzt sucht er das Leiden, damit ein anderer, nämlich Paulus, nicht so sehr leiden muss. Und jetzt macht dieser kranke Onesiphorus noch ein weiteres. Jetzt kommt er also da wahrscheinlich via Appia rauf nach Rom und jetzt weiß er ja nicht in dieser Millionenstadt, wo ist jetzt der Paulus? Also kann ich ja nicht anrufen mit Handy, gab es damals nicht. Und jetzt hat er sich durchgefragt. Jetzt hat er gesagt, könnt ihr mir sagen, wo der Anführer der Christen ist, der Paulus? Ich möchte zu dem und dem helfen. Und so fragt er sich durch in Rom. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist? Da ist noch einer von denen, die die Stadt angezündet haben. Aber dieser Onesiphorus, seine Suche nach Paulus, die war erfolgreich. Und er hat Paulus gefunden und hat das Leiden des Paulus massiv gemildert. Wahrscheinlich einfach durch seine Gegenwart, durch seine Gebete, durch sein mutmachendes Wort. Ganz praktisch auch, indem er mal das Stroh, das bisschen ausgewechselt hat, das als Toilette gedient hat in dieser Zelle, in Anführungszeichen. Ich habe schon römische Gefängnisse aus der damaligen Zeit gesehen. Ihr wollt nicht wissen, wie die gelebt haben. Und indem er ihm vielleicht sogar Essen gebracht hat. Was passiert dann mit dem Onesiphorus? Das, was passieren musste. Er ist ergriffen worden und er ist hingerichtet worden. Und Paulus schreibt jetzt die Todesanzeige im 2. Timotheusbrief. Der Gemeinde, seiner Hausgemeinde in Ephesus, die vermutlich gelitten hat. Der Mann hatte Frau und Kinder. Der Mann war verantwortlich für diese Hausgemeinde. Und er hatte sich für Paulus in den Tod gegeben, wie Christus. Ich möchte euch diese Geschichte, wie sie im zweiten Timotheusbrief steht, zum Schluss lesen. Dem Haus des Onesiphorus schenke der Herr sein Erbarmen. Jetzt müssen wir gar aufpassen, in zur damaligen Zeit, da waren, je nachdem wie man etwas formuliert hat, war eine nicht verborgene Botschaft, sondern das hat man einfach so geschrieben. Normalerweise schrieb man Onesiphorus und seinem Haus. Das war die Formulierung. Also Onesiphorus und seinem Haus schenke der Herr Erbarmen. Aber da steht nicht mehr Onesiphorus. Das bedeutet, der war nicht mehr. Das ist die Todesnachricht. Denn Onesiphorus hat mich oft getröstet und hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Vielmehr hat er, als er nach Rom kam, unermüdlich nach mir gesucht. Das ist das, was ich euch erzählt habe. Bis er mich fand. Der Herr gäbe ihm, dass er beim Herrn Erbarmen findet an jenem Tag. Das ist, so schreibt man nur über einen Bruder oder eine Schwester, die beim Herrn sind, die nicht mehr leben. Der Tag ist übrigens der Tag der Wiederkunft Jesu. Stehender Begriff. Seine treuen Dienste in Ephesus kennst du selbst am besten, das ist der Nachruf. Ja, du weißt, wie der in Ephesus, wie der gedient hat und wie er so sehr fehlt. Und zum Schluss schreibt Paulus noch in Kapitel 4, Vers 19, Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Nicht Onesiphorus, denn der war ins Leiden gegangen, treu geblieben, hat sich des Paulus nicht geschämt und ist wahrscheinlich ans Kreuz geschlagen worden oder als lebendige Fackel in den Gärten des Nero verbrannt worden oder in der Arena von Tieren zerfleischt worden. So ist die Überlieferung, wie damals mit Christen umgegangen wurde. Treu im Leiden, das wollen wir sein. Aber das geht nur, wenn du die Nähe Christi suchst in seinem Wort. Ich bete noch. Und lieber Herr Jesus, das ist ein hartes Wort, das wir heute zu behandeln hatten. Wir würden so gerne als Leute leben, bei denen alles glatt läuft, ab dem Zeitpunkt, ab dem wir zu dir gehören. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir danken dir, dass du das Leiden nicht gescheut hast, das Leiden und den Tod für uns. Wir sind in deiner Spur und das ist eine Leidensspur durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Ich bitte dich, dass wenn du uns ins Persönliche oder ins gemeinsame Leiden führst, dass du uns festhältst an deinem Wort, dass wir nicht aufhören, dein Wort ganz praktisch für uns zu lesen, dass wir Geduld haben. Geduld, weil wir wissen, von dir bekommen wir alles. Wenn wir bei dir sind, dann ist alles gut. Lieber Herr, du weißt, die in dieser Gemeinde gelitten haben oder leiden, die trauern, die Menschen verloren haben, denen das Herz zerbricht oder zerbrochen ist, heile du durch dein gutes Wort. Und du kennst die, die sich fragen, ob sie noch zu dir gehören, obwohl sie sich ganz klar für dich entschieden haben, und du dich für sie. Mach sie gewiss. Du wirst nicht untreu. Aber gleichzeitig bring sie wieder zurück, dass sie wieder andocken an dich, den Weinstock. Wie gut, Herr Jesus, dass es nicht auf uns ankommt, sondern alles an dir hängt. An dir, dem Weinstock. Amen.